HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Lothar Bauer-Ochse,
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. In der Reihe Verfilmt von Alfred Hitchcock ist ein neues Hörbuch erschienen. Diesmal geht es um die Romanvorlage zum Film Die 39 Stufen. Wir reisen mit Georges Simenon ins weihnachtliche Paris und wir stellen Ihnen heute das Kinder- und Jugendhörbuch vor, das von der Jury der HR2 Hörbuchbestenliste auf den ersten Platz für den Monat Dezember gewählt wurde. Es heißt Wenn mein Mond deine Sonne wäre. Und wir beginnen mit einem Hörbuch, das, wenn man es komplett hört, knapp 100 Stunden dauert. Der Audioverlag und die Deutsche Bibelgesellschaft, DBG, präsentieren die Bibel. Eine ungekürzte Lesung des Alten und Neuen Testaments und der Apokryphen in der Luther-Übersetzung von 2017. Die Bibel ist das am häufigsten publizierte und in die meisten Sprachen übersetzte schriftliche Werk der Welt. Sie umfasst fast 1200 Kapitel. Und zum 500-jährigen Reformationsjubiläum hat die Deutsche Bibelgesellschaft die erste revidierte Luther-Übersetzung der Bibel seit 1984 veröffentlicht und zusammen mit DRV eins der größten je realisierten Hörbuchprojekte in die Wege geleitet. Mit Rufus Beck als Sprecher, er hat die gesamte Bibel eingelesen. Lothar Bauer-Ochse, warum war diese neue Luther-Übersetzung überhaupt notwendig?
Ja, wir sprechen ja immer von der Luther-Bibel, aber das ist natürlich nicht der ursprüngliche Wortlaut von Martin Luther aus dem Jahr 1522. Die ist im Laufe der Jahrhunderte immer wieder überarbeitet worden und das war immer so ein Hin und Her zwischen einerseits Modernisierung, weil die Menschen eben in späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten einfach auch zum Teil die Sprache Luthers gar nicht mehr verstanden haben. Und gleichzeitig ging es immer auch darum, dem Original Luthers doch auch treu zu bleiben. In Deutschland, Sie haben es gesagt, war die letzte größere Revision aus dem Jahr 1984 und dann hatten wir eben vor zwei Jahren, 2017, das große Reformationsjubiläum, 500 Jahre Beginn der Reformation, eben durch die Veröffentlichung der Thesen gegen den Ablass durch Martin Luther im Oktober 1517. Und das hat damals die EKD zum Anlass genommen, wieder eine Überarbeitung auf den Weg zu bringen. Auch das schon ein großes Projekt. 50 Theologen und Bibelwissenschaftler haben fast 7 Jahre dran gesessen. Und es war wirklich die erste gründliche Überarbeitung, nicht nur seit 84, sondern seit 1912. Das Ganze bewegte sich von den Kriterien her in so einem Dreieck. Einerseits wollte man eben den Klang und ja die viel gelobte Sprachkraft Luthers bewahren oder sogar wieder stärker hervorholen. Zweitens, und das ist eben anders als 1984, sollte die Überarbeitung auch den Stand der wissenschaftlichen Bibelforschung aufnehmen. Und deshalb hat man eben die Luther-Übersetzung und die hebräischen und griechischen Originaltexte nochmal nebeneinander gelegt und gefragt, stimmt das eigentlich auch wissenschaftlich, was Luther damals übersetzt hat? Und drittens, ja, es ging natürlich auch darum, dass der Text für heutige Leserinnen und Leser, in diesem Fall müssen wir ja sagen, Hörerinnen und Hörer gut verständlich ist. Und ich denke, man muss sagen, das ist durchaus gut gelungen. Die sogenannte neue Lutherbibel von 2017, die hat sich sehr schnell verbreitet und durchgesetzt. Man hat da offenbar ein gutes Maß von vertrautem Wortlaut und Erneuerung gefunden. Das ist auch der Text, der jetzt in allen evangelischen Kirchengemeinden im Gottesdienst gebraucht wird. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat auch viel dafür getan, dass die neue Lutherbibel Verbreitung findet. Es gibt zum Beispiel eine sehr gute App für Smartphone und für Tablets und eben jetzt die Bibel auch zum Hören.
Die Bibelgesellschaft hat ja schon mal die komplette Bibel als Hörbuch herausgebracht, allerdings mit mehreren Sprechern, unter anderem mit Christian Brückner, Peer Augustinski, Walter Kreie und anderen. Und die neue Übersetzung, ich hatte es vorhin gesagt, wird allein von Rufus Beck gelesen. Er ist ja bekannt durch zum Beispiel den Film Der bewegte Mann oder auch durch die Harry-Potter-Lesungen. Ist er der Richtige für dieses Hörbuch?
Also ich kann das nur uneingeschränkt mit Ja beantworten. Diese neue Hörbibel kann mich richtig begeistern. Ich habe jetzt eine ganze Menge Teile gehört, auch mal so ganz spröde Textpassagen. Und ich muss sagen, Rufus Beck hat mich eigentlich jedes Mal richtig in den Text reingezogen. Also die Stimme kennt man ja und auch hier gilt, die Stimme hat Gewicht. Er spricht sehr präzise, aber eben nicht gestelzt. Er liest den Bibeltext durchaus zügig. Also man kann da keine langsam meditative Rezitation erwarten, sondern er liest die Bibel wie ein großes Werk der Literatur. Er gestaltet die Passagen spannend. Ich höre auch so eine Sympathie für den Text. Und was mir wichtig ist, er hat da kein Pathos drin, kein Weihrauch, überhaupt keinen pastoralen Tonfall. Gerade wenn man zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte sich jetzt in den kommenden Wochen mal anhören will, da ist eben kein Lametta- und Glockenklang. Er gestaltet die Texte sehr unterschiedlich, auch gerade so in Dialogen, wenn auch sehr fein in Nuancen. Das ist nie so dick aufgetragen. Man kennt ihn ja bei den Harry Potter Büchern, dass er den einzelnen Figuren richtig so einen eigenen Charakter verleiht. Wenn man demgegenüber zum Beispiel mal die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies hört, da würde man sagen, da liest er das eher konventionell. Aber man hört doch so ein bisschen raus, da ist so ein, ja, ein bisschen peinlich berührter Adam, ein bisschen schnippische Eva. Ganz fein, finde ich, auch gut gelungen. Und er hat eine sehr große Bandbreite, das können wir mal hören. Einerseits von sehr weich, sehr zärtlich in dem Buch, dem Hohelied Salomo, das ist ein großer Liebestext in der Bibel, erotische Literatur, eher unbekannt. Und darum, finde ich, gerade auch sind solche Stellen unbedingt hörenswert.
Ich bin eine Blume in Sharon, eine Rose im Tal. Wie eine Rose unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Freund unter den Jünglingen. Unter seinem Schatten zu sitzen begehre ich, und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Er führt mich in den Weinkeller, und die Liebe ist sein Zeichen über mir. Er quickt mich mit Traubenkuchen, labt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine linke liegt unter meinem Haupte und seine rechte herzt mich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gezellen oder bei den Hinden auf dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt noch stört, bis es ihr selbst gefällt. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir: Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin, die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Meine Taube in den Felsklüften, im Versteck der Felswand, zeige mir deine Gestalt. Lass mich hören deine Stimme, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt ist lieblich.
Rufus Beck also mit einem Auszug aus dem Buch Das Hohelied der Liebe aus der hebräischen Bibel. Demgegenüber habe ich mal eine Passage ausgesucht aus einem Prophetenbuch. Die Propheten waren ja oft kritische Mahner. Sie haben Unheil angekündigt, haben dem Volk Israel ja geklagt, was alles falsch läuft. Ganz besonders gilt das für den Propheten Jeremia. Hier ein Auszug aus einer solchen Mahnrede aus dem Buch Jeremia.
Hört des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. So spricht der Herr. Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so zunichte und dachten niemals, wo ist der Herr, der uns aus Ägyptenland führte und leitete uns in der Wüste, im wilden, ungebahnten Lande, im dürren und finstern Lande, im Lande, das niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt? Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, dass ihr äßet seine Früchte und Güter. Aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Greuel. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr, und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht, und die Hirten wurden mir untreu, und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Darum muss ich noch weiter mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, spricht der Herr.
Ja, da haben wir Rufus Beck eben mit einer ganz anderen Stimmlage, anderer Tonfall. Was mir sehr positiv aufgefallen ist, er gestaltet sehr deutlich vom Sinn her. Und ich finde, das eröffnet Zugänge gerade auch zu schwierigen Textpassagen. Es gibt ja zum Beispiel in der Bibel so Namenslisten, Genealogien von Adam bis Abraham. Und auch das, habe ich gefunden, lohnt sich zu hören. Aber wenn man zum Beispiel auch mal reinhört in die ja oft schwer verständlichen Briefe des Apostels Paulus, zum Beispiel an die Römer, wenn Rufus Beck das liest, dann höre ich auch da so ein bisschen so einen Theologieprofessor, der mir was erklärt. Aber die Stimme hat Gewicht und er schafft es, dass dieses durchaus komplizierte Satzgeflecht eines Paulus transparent wird, sodass ich ja als Hörer dann den Text auch nochmal neu höre.
Und man meint auch gar nicht, dass er aus der Bibel liest. Gerade im ersten Ton denkt man liest jetzt aus irgendeinem Roman.
Das ist wie Literatur, genau.
Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Bibel ist das am häufigsten publizierte schriftliche Werk. Für wen ist denn diese Bibellesung geeignet?
Also natürlich auf jeden Fall für Kenner und Freunde der Bibel. Und da kann ich immer nur empfehlen, wirklich mal die unbekannten Bücher zu hören. Zum Beispiel auch die sogenannten Apokryphen. Das sind ja religiöse Texte aus den ersten Jahrhunderten des Christentums, die nicht in den offiziellen Kanon der Bibel aufgenommen wurden. Und das ist auch ein Ergebnis dieser Überarbeitung der Lutherbibel von 2017, dass diese Texte auch aufgewertet wurden. Rufus Beck hat sie jetzt auch gelesen. Also zum Beispiel das Buch Judith oder das Buch Jesus Sirach. Die ganze Ausgabe ist, finde ich, auch sehr gut handhabbar. Jeder Track ist ein Kapitel der Bibel. Ich hatte die Ausgabe, wo die CDs MP3-Dateien enthalten. Da sind auch alle Dateien entsprechend beschriftet nach den biblischen Büchern und ihren Kapiteln. Also das ist alles ganz schnell aufzufinden, wenn man damit arbeiten will. Aber ich finde, die Hörbibel ist auch was für diejenigen, denen die Bibel ganz unbekannt ist. Eben, weil Sie haben es gesagt, er liest es wie ein spannendes Buch, wie ein großes Werk der Literatur. Und das ist einfach schön zu hören. Und kleine Spitze, ich würde diese Bibel auch gerade den Profis in den Kirchen empfehlen, den Pfarrern oder den Lektoren, so mit dem, nach dem Motto, so liest man Bibel.
Ganz herzlichen Dank, Luther Bauerochse. Sie haben uns vorgestellt, die Bibel, Altes und Neues Testament mit Rufus Beck als Sprecher, sind 9 MP3-CDs, knapp 100 Stunden Hörzeit, aber man muss es ja auch nicht am Stück hören und sollte es wahrscheinlich auch nicht am Stück hören, zum Preis von knapp 100 Euro, 99 Euro, unverbindliche Preisempfehlung natürlich. Es ist eine Produktion des Verlags DAV zusammen mit der Deutschen Bibelgesellschaft. Sie hören H2 Kultur, die Hörbuchzeit. Jean Simenon war einer der produktivsten Schriftsteller weltweit. Er hat von 1903 bis 1989 gelebt, zunächst als Aushilfe im Buchhandel gearbeitet, später als Journalist. Und mit 17 Jahren hat er seinen ersten Roman veröffentlicht unter dem Pseudonym Georges Sim. Er schrieb im Laufe seines Lebens unter 22 verschiedenen Pseudonymen. 500 Millionen Bücher wurden inzwischen von ihm verkauft und er hat für seine Romane im Durchschnitt gerade mal 10 Tage zum Schreiben gebraucht. 1930 schuf er seine berühmteste Figur, Kommissar Maigret, und publizierte erstmals unter seinem wirklichen Namen. Er schrieb über 100 Folgen von Maigret, wovon viele mit insgesamt 29 verschiedenen Darstellern verfilmt wurden. Jetzt ist Dorothee Meyer-Karwick ins Studio gekommen.
Hallo.
Dorothee, Weihnachten in Paris, so heißt das Hörbuch. Das hört sich sehr romantisch an. Kommt da Weihnachtsstimmung auf bei diesem Hörbuch?
Also es sind schon recht raue Weihnachten, die Georges Simenon uns hier beschreibt. Auf dem Hörbuch gibt es zwei Erzählungen. In der Geschichte Sieben Kreuzchen in einem Notizbuch geht es um Mord und in das kleine Restaurant bei der Place de Terne um einen Selbstmord in eben diesem Restaurant am Weihnachtsabend und um zwei Frauen, die diesen Selbstmord mit ansehen müssen.
Aber es sind jetzt keine Maigret-Romane, oder?
Nein, in beiden Geschichten spielen auch die Kommissare eher eine unwichtige Rolle. Also in Sieben Kreuzchen in einem Notizbuch hat ein untergeordneter Polizeibeamter mit Namen Lecoeur die Hauptrolle. Und der sitzt im Revier so vor so einem großen Stadtplan und koordiniert alle Einsätze. Also er nimmt die Anrufe entgegen, schickt Polizeibeamte los und für jedes Verbrechen, jeden Vorfall macht er so ein Kreuzchen in seinem Notizbuch, geordnet nach Art der Vergehen. Und an diesem Weihnachtsmorgen werden zum Beispiel nach und nach so Notrufsäulen betätigt. Aber niemand spricht da rein. Und immer wenn so eine Notrufsäule betätigt wird, macht Lecoeur eben wieder ein Kreuzchen in seinem Notizbuch. Und außerdem hat in den vergangenen Wochen ein Serienmörder die Polizei sehr in Atem gehalten. Und auch an diesem Morgen wird bei Lecoeur per Telefon ein Mord gemeldet.
Eine alte Frau. Wie? Die alte Fayet? Sie war Putzfrau. Tot? Mit einem stumpfen Gegenstand? Ist der Arzt da? Bist du sicher, dass sie tot ist? Sind ihre Ersparnisse weg? Ich frage, weil ich davon ausgehe, dass sie Ersparnisse hatte. Ja. Ruf mich wieder an, sonst rufe ich dich an. Er wandte sich zum schlafenden Inspektor. »Janvier, hey, Janvier, ich glaube, das ist für dich.«
»Wer, was ist?«
»Der Mörder.«
»Wo?«
»In Javel. Ich habe dir die Adresse auf diesen Zettel geschrieben. Diesmal hat es eine alte Putzfrau erwischt, die alte Fayet.«
Janvier zog seinen Mantel an, suchte seinen Hut, trank seinen Kaffee aus. »Wer kümmert sich im 15. darum?«
»Gonesse.«
»Sagt der Kriminalpolizei Bescheid, dass ich hinfahre.« Kurz darauf konnte Lecoeur ein weiteres Kreuzchen, das siebte, in die letzte Spalte seines Notizbuchs eintragen. Jemand hatte die Scheibe einer Notrufsäule in der Avenue Jena eingeschlagen, 150 Meter vom Arc de Triomphe entfernt. Zwischen den Glassplittern lag ein blutverschmiertes Taschentuch, ein Kindertaschentuch. Ohne Initialen? Ja, ein blau-weiß kariertes Taschentuch, nicht besonders sauber. Die Person muss es sich um die Faust gewickelt haben, um die Scheibe einzuschlagen.
Ja, vielleicht haben Sie die Stimme erkannt, das war nämlich Felix von Manteuffel, der hier gesprochen hat. Also, es stellt sich heraus, dass Lecoeur die Frau, die gerade ermordet wurde, gut kennt. Es ist nämlich die Schwiegermutter seines Bruders. Und dieser Bruder des Polizeibeamten ist Witwer. Und er hat einen Sohn, den zieht er sehr liebevoll allein auf. Und er gerät eben jetzt in den Verdacht, ermordet zu sein. Denn die Schwiegermutter hat immer Geld zu Wucherzinsen verliehen, auch an den Schwiegersohn. Und sie konnte den Schwiegersohn nie leiden. Sie machte ihn für den Tod der Tochter verantwortlich.
Und war er denn dann wirklich für den Tod verantwortlich?
Ja, das ist eben die Frage. Also war es dieser Bruder von Lecoeur oder hat der Serienmörder zugeschlagen? Oder ist der Bruder vielleicht der Serienmörder? Also ist insgesamt schon eine sehr spannende Geschichte. Und dazu kommt ja, dass der kleine Junge von diesem Bruder verschwunden ist. Und der hat den Mord eventuell gesehen vom Fenster gegenüber. Und dann stellt sich noch die Frage, was es mit den Notrufsäulen auf sich hat. Ist das vielleicht der Junge, der auf sich aufmerksam machen will? Also es beginnt so eine ganz aufregende Verfolgungsjagd durch Paris, gesehen und geschildert allerdings allein aus diesem kleinen Büro der Polizei. Und diese Beschreibung dieses Büros mit dem Kanonenofen, der Kälte draußen, die Beamten reintragen, der stickigen Luft im Büro, dann die Rolle des kleinen Polizeibeamten, der auf einmal eine große Rolle hat, das ist ganz großartig und dicht skizziert und ich finde ganz wunderbar gesprochen von Felix von Manteuffel. Letztendlich ist es eine anrührende weihnachtliche Geschichte über einen Serienmörder. Und das muss man erst mal hinbekommen.
Also es hört sich richtig gut an.
Ja.
Es gibt jetzt ja noch eine zweite Geschichte. Um was geht's da?
Ja, also die beginnt ja ganz harmlos in einem kleinen Restaurant in Paris. Der Patron, die Kellner und so weiter, sie wollen alle langsam Schluss machen am Heiligen Abend. Andererseits möchten sie auch die letzten Gäste nicht vertreiben. Und diese Gäste sind ein einsamer Mann, ein Russe, dann eine junge Frau, eher noch ein Mädchen, das sich die Lippen anmalt und die großgewachsene Hure Jeanne, die schon sehr viel erlebt hat.
Der Kellner hatte sich nicht recht getraut, sie vor die Tür zu setzen. Wer so lange sitzen blieb an seinem abgeräumten Tisch, der hatte sicher keinen, der auf ihn wartete. Er schloss den linken Rollladen, dann den rechten, kam wieder herein, zögerte auch den Rollladen vor der Tür herunterzuziehen, denn dann müssten die Nachzügler sich bücken beim Hinausgehen. Immerhin, es war schon 9, die Kasse gemacht. Madame Boucher setzte ihren Hut auf, nahm den Mantel, ihren kleinen Kragen aus Marderfell, suchte nach den Handschuhen. Der Patron machte ein paar Schritte, die Fußspitzen nach außen gekehrt. Die große Jeanne rauchte noch immer ihre Zigarette und das Mädchen hatte sich mit dem Lippenstift ungeschickt einen dicken Mund gemalt. Jetzt wurde geschlossen. Es war soweit. Es war Zeit. Gleich sagte der Patron, so höflich es ging, sein traditionelles »Mesdames, Messieurs«. Doch bevor er auch nur eine Silbe ausgesprochen hatte, gab es einen trockenen Knall, und der einzige männliche Gast, die Augen weit aufgerissen und erfüllt von etwas wie grenzenlosem Staunen, schwankte, dann fiel er quer über die Bank. Einfach so, ohne ein Wort, ohne Vorwarnung, genau in dem Moment, da man zumachte, schoss er sich hier eine Kugel in die Schläfe.
Aber bis auf das junge Mädchen reagieren alle extrem abgeklärt. Zu Weihnachten bringen sich eben viele um. Und dieser Selbstmord steht auch gar nicht im Mittelpunkt der Geschichte, sondern das Mädchen, das danach durch die Straßen wandelt offensichtlich nicht so richtig weiß, wo es Heiligabend hingehen soll. Und die große Jeanne folgt ihr dann und rettet sie dann letztendlich vor einem Mann, der dieses Mädchen, also diese junge Frau, nur ins Bett kriegen will. Jeanne weiß das mit vollem Körpereinsatz zu verhindern, wobei dieser Körpereinsatz auch ein bisschen anders ist, als man das als erstes bei einer Hure denkt. Hinterher sind dann alle ziemlich lediert, aber das Mädchen ist gerettet. Also das ist auch eine etwas andere Weihnachtsgeschichte.
Also so wie Sie die Geschichten beschreiben, klingt das nach einem richtig guten Hörbuch, das Ihnen auch richtig gut gefallen hat.
Ich finde beide Geschichten großartig. Erstens die Geschichten selbst und dann auch wie Sémenon eben dieses alte, heute untergegangene, ziemlich runtergekommene Paris mit Kohleöfen, kleinen, engen, dunklen Gassen beschreibt. Also er braucht da immer nur ganz wenige Worte und schon hat man ein genaues Bild, eine Atmosphäre vor Augen. Und dann eben Felix von Manteuffel, der die Figuren stimmlich so wunderbar zeichnet. Mal liebevoll weich, mal brummig derb. Ich finde, es ist ein unglaublich gutes Hörbuch und ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk beispielsweise.
Ja, Weihnachten in Paris von Georges Simenon mit den Geschichten Das kleine Restaurant bei der Place des Ternes und Sieben Kreuzchen in einem Notizbuch. Neu übersetzt von Julia Becker, Elisabeth Edel und Wolfgang Matz. Der Sprecher ist Felix von Manteuffel. Es sind 3 CDs, gut 3 Stunden Hörzeit zum Preis von knapp 17 Euro. Und erschienen ist das Hörbuch im Verlag DAV. Das Buch ist im Kamper Verlag erschienen. In der Hörbuchzeit in H2 Kultur kommen wir jetzt zu einem Hörbuch der Reihe Verfilmt von Alfred Hitchcock. Es ist eine Reihe der Edition Audoba und dieses Hörbuchlabel hat der Sprecher Jens Wawritschek gegründet. Er ist unter anderem bekannt als Peter Shaw aus der Kulthörspielreihe Die 3 Fragezeichen. In seinem Label veröffentlicht er Lesungen mit sich selbst als Sprecher von Romanen, die ihm ganz besonders am Herzen liegen und zwar abseits von allen wirtschaftlichen Erwägungen. Eine Reihe darin heißt Verfilmt von Alfred Hitchcock. Und das sind Lesungen von Romanen, die Hitchcock als Grundlage für seine Filme genommen hat. Erschienen sind schon Marnie, Vertigo, Die Vögel, Rebecca, Immer Ärger mit Harry und noch viele andere mehr. Und jetzt ist erschienen 39 Stufen von John Buchan. Und wie so oft bei diesen Romanen ist der Autor relativ unbekannt. Dorothee Meyer-Karwick, wer ist dieser John Buchan gewesen?
Ja, das ist eine ganz interessante Persönlichkeit. John Buchan lebte von 1875 bis 1940. Er arbeitete als Publizist, Journalist, war auch im britischen Geheimdienst tätig und später war er sogar Generalgouverneur von Kanada. Dafür ist er auch in den Adelstand erhoben worden. Und nebenbei schrieb er dann Abenteuer- und Spionageromane und 39 Stufen ist sein bekanntestes Werk. Das wurde 1915 publiziert und 3-mal immerhin verfilmt. Eben auch von Alfred Hitchcock im Jahr 1935.
Für alle, die den Film nicht kennen oder das Buch nicht gelesen haben, worum geht es in diesem Roman?
Das ist ein sehr spannender Spionageroman. Der Ich-Erzähler heißt Richard Hannay. Der hat lang in Rhodesien gelebt, also im heutigen Simbabwe, und ist seit ein paar Wochen in London zurück. Und er beginnt sich gerade zu langweilen, als eines Abends im Mai 1914 ein Amerikaner mit Namen Franklin P. Scudder, ein Wohnungsnachbar, zu ihm kommt und ihm eine wirklich haarsträubende Geschichte erzählt. Er sei auf die Spur einer anarchistischen Verschwörung gekommen, deren Ziel es ist, den griechischen Premierminister Karolides während eines Staatsbesuchs in London zu ermorden und damit einen Krieg auszulösen. Und die Verschwörer sind nun wiederum Scudder auf die Spur gekommen und er habe daher seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Und Scudder bittet Hannay nun, ihn bis zum 15. Juni, dem Tag des geplanten Attentats, zu verstecken. Hannay ist bereit, das zu tun und 4 Tage später geschieht dann dies.
Ich war zum Dinner mit einem Mineningenieur verabredet, mit dem ich Geschäfte zu besprechen hatte, und kam gegen 22:30 nach Hause, noch rechtzeitig für unser Schachspiel vor dem Schlafengehen. Ich hatte eine Zigarre im Mund, das weiß ich noch, als ich die Tür zum Rauchzimmer aufstieß. Es brannte kein Licht. Das kam mir sonderbar vor. Ich fragte mich, ob Scudder sich schon hingelegt habe. Ich drehte das Licht an, aber es war niemand da. Dann sah ich hinten in der Ecke etwas. Die Zigarre fiel herunter und der kalte Schweiß brach mir aus. Mein Gast lag flach auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt. Ein langes Messer steckte in seinem Herzen und nagelte ihn auf dem Fußboden fest.
Oh je, also da haben die Verschwörer Skada doch gefunden und gleich umgebracht. Und Hannay befürchtet nun, dass einerseits die Polizei ihn für Skadas Mörder hält und andererseits, dass die Verschwörer ihn als Mitwisser ihres Komplotts beseitigen wollen. Und außerdem will Hannay dann auch noch den griechischen Premierminister retten. Es gelingt ihm, als Milchmann verkleidet, das Haus zu verlassen und er flieht dann mit dem Zug nach Galloway, also nach Schottland. Und nun entwickelt sich so eine ganz spannende Verfolgungsjagd durch dünn besiedelte, kahle Heide- und Moorlandschaften. Und zwar flieht er vor der Polizei und vor den Attentätern, die dummerweise besser ausgestattet sind als die Polizei. Sie haben nämlich ein Flugzeug.
Zu allerletzt blickte ich in den blauen Maihimmel hinauf und sah etwas, was meinen Puls erheblich beschleunigte. Tief unten im Süden stieg ein Eindecker in den Himmel hinauf. Ich war so sicher, als hätte es mir jemand gesagt, dass das Flugzeug nach mir suchte und dass es nicht der Polizei gehörte. Eine Stunde oder zwei beobachtete ich es aus einem Büschel Heidekraut heraus. Es flog an der Hügelkette entlang und dann in engen Kreisen über dem Tal, durch das ich heraufgekommen war. Dann schien es den Plan zu ändern, stieg sehr hoch und flog nach Süden zurück. Diese Spionage aus der Luft gefiel mir gar nicht. Und die Landschaft, die ich mir zum Versteck gewählt hatte, schien mir nun gar nicht mehr so schön.
Das klingt alles geheimnisvoll und spannend. Jetzt ist der Roman aber auch über 100 Jahre alt. Ist er auch noch heute überzeugend?
Also er ist schon sehr gut geschrieben. Die Nebel und Moore und einsamen Hütten mit wenig Versteckmöglichkeiten. Es kommt zu Schießereien, zu einer heftigen Explosion. Da fiebert man schon sehr mit. Und irgendwann trifft Hannay dann auch noch auf einen betrunkenen Straßenarbeiter. Er sucht ja immer nach Versteckmöglichkeiten. Dieser Straßenarbeiter, der ist sehr nervös, da ein neuer Vorgesetzter vorbeikommen will, um sich seine Arbeit anzusehen. Und da hat Hannay eine Idee und er fragt den Straßenarbeiter dies.
Kennt Sie der neue Inspektor? Fragte ich.
Der nicht, der ist erst eine Woche da. Er fährt in einem kleinen Auto herum und pult das Innere aus den Muscheln heraus, so genau ist er.
Wo wohnen Sie? Fragte ich. Und ein unsteter Finger zeigte auf die Hütte am Bach. Also ab ins Bett mit Ihnen, sagte ich, und schlafen Sie in Frieden. Ich nehme Ihnen die Arbeit ein bisschen ab und bin zur Stelle, wenn der Inspektor kommt. Er starrte mich verständnislos an. Dann, als sein verschwiemeltes Gehirn begriff, verzog sich sein Gesicht zum nichtssagenden Lächeln des Gewohnheitstrinkers.
»Sie sind prima«, rief er. »Das ist ganz einfach. Diesen Haufen Steine habe ich fertig. Heute Vormittag brauchen Sie keine mehr klopfen. Nehmen Sie bloß den Karren und fahren Sie genug neue Steine vom Steinbruch unten an der Straße rüber, dass es vor Mittag noch einen Haufen gibt. Ich heiße Alexander Turnbull und bin schon 7 Jahre beim Straßenbauen. Vorher war ich 20 beim Hüten auf Leith and Water. Meine Kumpels sagen Specky zu mir. Tun Sie dem Inspektor ein bisschen schön mit Sir und so. Das geht ihm glatt ein. Am Nachmittag komme ich wieder.«
Tja, so kann Hannay sich verkleiden als Straßenarbeiter und so tatsächlich seine Verfolger nochmal in die Irre führen.
Diese Romanvorlagen sind ja weniger bekannt, eher die Hitchcock-Filme. Hat sich Hitchcock eigentlich nah an diese Vorlagen gehalten?
Also hier ist er doch schon ziemlich abgewichen. Einen großen Unterschied gibt es. Hitchcock hat natürlich eine Frauenfigur eingeführt. Die gibt es im ganzen Roman gar nicht.
Was hat das mit diesen 39 Stufen auf sich?
Also Hannay hatte bei dem ermordeten Skada ein Notizbuch gefunden, in Geheimschrift geschrieben. Und er kann dann die Geheimschrift irgendwann dechiffrieren. Da steht was mit 39 Stufen. Hannay weiß lange gar nicht, was es damit dann auf sich hat. Aber die sind natürlich sehr wichtig, um die Verschwörer zu finden.
Jetzt haben wir Jens Wawritschek gehört, in 3 Beispielen hat und macht das richtig großartig, finde ich.
Ja, er ist ein Meister des Suspense wie Hitchcock und er kann ganz wunderbar in alle Figuren schlüpfen, egal ob Lord oder eben Straßenarbeiter.
Also alles in allem eine Empfehlung?
Ja, also größtenteils schon. Diese Verfolgungsjagd von zwei Seiten, einerseits Polizei, dann Attentäter, die hinter ihm her sind, das wird sehr, sehr gut geschildert. Der Schluss ist dann so ein ganz klein bisschen unglaubwürdig. Da verfolgen Hannay und die britische Geheimpolizei dann die Attentäter. Und Hannay übernimmt, oh Wunder, die Leitung dieser Verfolgung. Und er sagt dann selbst, irgendwie komisch, dass man mir diesen Job überlässt. Aber es sei halt so. Ja, ich finde das auch merkwürdig. Immerhin ist es der britische Geheimdienst. Aber auch der Schluss hat dann so eine ganz kleine Schwäche. Aber bis dahin ist es ganz große Unterhaltung. Ich habe es fast in einem Rutsch durchgehört.
Also ein neues Hörbuch der Reihe, verfilmt von Alfred Hitchcock. Die 39 Stufen von John Buchan mit Jens Wawritschek als Sprecher. Es ist eine MP3-CD, gut viereinhalb Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 15 Euro und erschienen in der Edition Audubar. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur zur Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch. Und da möchten wir Ihnen heute das Kinder- und Jugendhörbuch vorstellen, das im Dezember auf den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche gewählt wurde. Es heißt »Wenn mein Mond deine Sonne wäre«, eine Geschichte von Andreas Steinhöfel. Andreas Steinhöfel wurde 1962 in Battenberg geboren. Er arbeitet als Übersetzer und Rezensent, er schreibt Drehbücher. Er ist aber vor allem Autor von Kinder- und Jugendbüchern und er hat dafür viele Preise gewonnen. Für Rico, Oscar und die Tieferschatten erhielt er unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis. Und für sein Gesamtwerk wurde er ausgezeichnet mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises. Dorothea Meyer-Karwick, in den vergangenen Jahren hat Andreas Steinhöfel vor allem Geschichten um die ungleichen Freunde Rico und Oskar geschrieben. Und nun ist es eine ganz andere Geschichte. Worum geht es denn in »Wenn mein Mond deine Sonne wäre«?
Ja, es ist eine kleine Geschichte um einen Jungen, Max heißt er, der ist 9 Jahre alt und um dessen Großvater geht es auch. Der Großvater wohnt seit einem Jahr im Heim am anderen Ende der Stadt. Max kann ihn zwar besuchen, aber es ist halt nicht mehr so wie früher, wo sie zusammen spazieren gegangen sind, sich Geschichten erzählten oder Max auch seine Ängste und Sorgen dem Großvater erzählen konnte. Und Max spürt jetzt so eine ganz große Sehnsucht. Er will, dass alles so ist wie früher. Und so steht er eines Tages auf, packt so ein bisschen Essen ein und zu trinken in den Rucksack und fährt allein ohne seine Mutter ins Altenheim. Die Pflegerin dort hat ihm mal den Zahlencode genannt, so ein großes X auf dem Nummernblock, mit dem man ins Heim reinkommt und vor allen Dingen auch wieder heraus.
Wann immer er in den folgenden Monaten zu Besuchen des Großvaters angerückt war, hatte er ausprobiert, ob der Code noch gültig war. Und das war er. Offenbar wurde er nie ausgetauscht. Das große X funktionierte auch heute. Als Max den Großvater zügig durch die Eingangshalle lotste, dabei blitzschnell in alle Richtungen Ausschau haltend, ob irgendwer vom Personal sie bemerkte, ein fast schmerzhaftes Kribbeln in den Fingerspitzen, bis sie endlich das bekannte X nachzeichnen durften, 159, 357, dann das Summen, ein Schwall frischer Luft und 3, 4 schnelle Schritte, die Freiheit. Später hätte Max für kein Geld der Welt sagen können, ob Fräulein Schneider vor ihm und dem Großvater, hinter ihnen oder seitlich an ihnen vorbei mit nach draußen geschlüpft war. »Richtung Sonne«, sagte Fräulein Schneider. »Richtung Bushaltestelle«, sagte Max. »Und zwar zackig.«
Also das ist das Besondere auch an dieser Geschichte, es sind immer kurze Ausschnitte zu hören und die werden dann von Musik abgenommen oder eingeleitet. Also schwupps sind die drei draußen, Fräulein Schneider ist mit und sie setzen sich zu dritt dann in einen Bus und fahren zur Lieblingswiese, wo der Großvater seiner späteren Frau einen Heiratsantrag gemacht hatte und Max und Großvater auch oft spazieren gegangen sind. und Fräulein Schneider immer mit im Schlepptau. Sie beginnt dort zu tanzen, war nämlich mal Tanzlehrerin, lässt sich ins Gras fallen. Es geht ihr offensichtlich sehr gut. Und Max rückt dann aber irgendwann mal mit seiner großen Sorge raus.
»Ich habe Angst«, sagte Max.
»Wovor?«
Dass ich irgendwann mal sage, weißt du noch? Und du weißt es nicht mehr. Und dass du irgendwann vergisst, wie lieb du mich hast.
Max.
Die vertraute Hand legte sich auf seine Schulter, ein leichter Druck.
Keine Angst. Du musst keine Angst haben, Junge.
Die zweite Hand zeigte nach oben, auf den über dem Waldstück stehenden nebelblassen Mond.
Den Mond kannst du nicht immer sehen, aber du weißt, dass er immer da ist, ja?
Max nickte.
Gut, mehr musst du nicht wissen. Mehr musst du wirklich nicht wissen, ja?
Und Max nickte erneut, und ich würde jetzt gern berichten, dass in diesem Moment die Sonne wieder hinter den Wolken hervorkam. Doch das tat sie nicht.
Wir hörten hier Andreas Steinhöfel selbst. Er liest also seine eigene Geschichte, die er geschrieben hat. Und man weiß, so ganz unbegründet ist die Angst von Max eben nicht, auch wenn der Großvater sie heute noch abtut. Aber ab und an fragt er jetzt schon Max, wer der denn eigentlich sei.
Wie lange dauert denn die Flucht?
Ach, sie dauert gar nicht lange. Das Heim merkt, dass der Großvater und Fräulein Schneider weg sind. Die Mutter merkt, dass Max weg ist. Und Polizei und Mutter finden die drei dann schnell und bringen sie ins Heim zurück. Und da wird dann der Zahlencode schnell mal geändert.
Also ein wirkliches Happy End für die drei gibt's dann nicht.
Nein, da bleibt Andreas Steinhöfel doch sehr realistisch. Der Opa wird nicht aus dem Heim zurückgeholt. Immerhin, Max bleibt die Erinnerung daran, dass er nochmal mit seinem Großvater auf ihrer Lieblingswiese war.
Jetzt haben wir hier eine Geschichte mit Musik und es gibt dazu auch noch ein Bilderbuch mit Musik-CD, mit derselben Musik zu dieser Geschichte, beim Carlsen Verlag erschienen. Und das ist schon was Außergewöhnliches, eben dazu auch zu der CD noch das Bilderbuch. Wie ist es denn dazu gekommen?
Also wie die Geschichte, diese Verbindung zwischen Musik und Geschichte, wie es dazu gekommen ist, das erzählt Andreas Steinhöfel in einem Werkstattgespräch, das am Ende der CD auch noch zu finden ist.
Das ist entstanden als ein Musikprojekt für Kinder im Auftrag des Südwestrundfunks, also der ARD. Die haben ja jahrelang nachgestellt mit dem Wunsch für so eine Kinderklassiksendung, Text zu schreiben zu bestehender klassischer Musik. Und ich habe immer gesagt, nee, ich mag diese Komponisten nicht, die ihr da habt. Wenn ihr mal einen Russen dabei habt, dann sagt mir Bescheid. Und dann standen sie irgendwann mit Prokofjew und Bizet, der Franzose ist, aber mit Prokofjew auf der Matte. Und ich habe gesagt, gut, dann probiere ich das jetzt mal.
Also so ist das entstanden. Erst gab es also die Musik und dann hat sich Andreas Steinhöfel die Geschichte dazu überlegt. Demenz war auch gerade Thema in seinem Umfeld. Ja, und dann wurden dann erst die Bilder dazu gemalt. Also dann ist dieses Bilderbuch mit der Musik-CD dazu erschienen und eben das Hörbuch auch noch.
Funktioniert denn die CD auch ohne die Bilder?
Ja, also ohne weiteres. Die Bilder kamen ja, wie gesagt, auch erst später dazu. Aber Andreas Steinhöfel lobt sehr diese Bilder von Nele Palmtag. Die hat die gezeichnet. Die wirken mir ein bisschen unperfekt, sind so unperfekt gestrichelt. Aber es gibt bei Ihnen und auf Ihnen auch beim zweiten und dritten Mal hingucken sehr, sehr viel zu entdecken. Also es ist so eine Art Wimmelbilder sind das. Also insgesamt sehr zu empfehlen. Einerseits das Hörbuch mit Musik. Da gibt's halt den Vorteil, dass die Musikstücke genau an der Stelle kommen, wo sie zur Geschichte passen. Oder eben dieses Bilderbuch mit einer extra Musik-CD.
Ganz herzlichen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über das Kinderhörbuch »Wenn mein Mond deine Sonne wäre« von Andreas Steinhöfel, auch von ihm selbst gelesen. Es ist eine CD, gut eine Stunde Hörzeit zum Preis von 12 Euro und empfohlen ist es für Kinder ab 8 Jahren, erschienen im Verlag Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Und dieses Hörbuch kam auf den ersten Platz der H2 Hörbuchbestenliste in der Sparte Kinder- und Jugendhörbuch vom Dezember. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen
Lothar Bauer-Ochse,
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.